Ja, Halleluja. Mein Thema heute Morgen ist Jesus, unsere Gerechtigkeit. Jesus, unsere Gerechtigkeit. Genau, da steht es auch schon. Ja, Halleluja. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und was mir wichtig ist, ist heute Morgen einfach mal zu zeigen, wo die Bibel, was die Bibel über Gerechtigkeit sagt und wie wir das in Verbindung mit Jesus sehen oder wie ich das in Verbindung mit Jesus sehe, weil ganz wichtig dabei ist, wenn wir über Jesus und Gerechtigkeit sprechen, dass es alles aus Gnade ist. Also Jesus und Gottes Gerechtigkeit ist ein Gnadengeschenk an uns. Es ist ein Geschenk, das wir bekommen haben von Gott, durch unseren Glauben. In dem Moment, wenn wir glauben, dass Jesus uns gerettet hat, dann wird Jesus auch zu unserer Gerechtigkeit. Ein wichtiger Punkt, weil wir denken immer, Gerechtigkeit, das ist immer was, was wir brauchen, was Gott für uns machen muss, Gerechtigkeit. Also Gott, schaff mir Gerechtigkeit in dem und in jenem. Ne? Gott, du musst doch jetzt hier mal für Ordnung sorgen und jetzt mach doch mal. Und Gott hat schon lange für Ordnung gesorgt, aber auf eine andere Art und Weise, wie wir manchmal so denken, sondern Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir mal hingehen und wenn wir mal bei der Bergpredigt anfangen, das ist das die berühmteste Predigt, die Jesus gehalten hat, ne? Die Bergpredigt in der Bibel. Ich denke, jeder kennt das, als Jesus versammelt war das ganze Volk um ihn herum und Jesus hat eine Rede gehalten. Und Jesus hat angefangen mit den Seligpreisungen. Dazu ist mir heute Morgen noch was aufgefallen, wenn ihr in ältere Bibelübersetzungen guckt, also in Übersetzungen, die noch mit einer etwas älteren Sprache gehalten sind. Da steht am Anfang glückselig. Und wenn ihr mal in eine Übersetzung mit einer moderneren Sprache guckt, da steht da nur noch glücklich. Und ich finde es eigentlich ganz schade. Ich kann nur jedem empfehlen, also ich lese die Bibel in letzter Zeit eigentlich fast immer auf dem Tablet und da kann ich verschiedene Übersetzungen nebeneinander lesen. Da kann ich die alte Schrift und die neue Schrift nebeneinander und manchmal verstehe ich es dann besser und manchmal denke ich, nee. Das so, und das ist jetzt hier wieder so ein Fall. Weil glückselig, ich habe mal geguckt, was das im Griechischen heißt. Da ist das nämlich ein ganz langer Text, das glückselig. Das ist jetzt nur so ein kleiner Ausflug, hat jetzt eigentlich nichts mit der Gerechtigkeit zu tun, aber ist trotzdem wichtig. Also Glückseligkeit bedeutet völlige Zufriedenheit besitzen. Das ist nicht nur wie glücklich sein, ich fühle mich gerade so ein bisschen gut, sondern glückselig bedeutet, man besitzt die volle Zufriedenheit. Und wo kommt diese Zufriedenheit her? Da steht hier, durch die Erlösung in Christus sind sie vom Heiligen Geist erfüllt und tragen den neuen göttlichen Menschen in sich, weshalb sie völlig zufriedengestellt sind. Also Menschen, die glückselig sind, sind deswegen glückselig, glücklich, weil sie Jesus und den Heiligen Geist in sich tragen und von Gott völlig zufriedengestellt sind. Da gibt es nichts mehr, was noch fehlt zwischen dir und Gott. Das ist alles perfekt für Menschen, die glückselig sind. Und dann geht es hier weiter, dann heißt es dann nochmal, glücklich ist also mehr so, wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Gefühl, ich fühle mich glücklich. Und wenn du jetzt eine moderne Bibelübersetzung hast, dann liest du, naja, glücklich, okay, manchmal bist du glücklich, dann bist du nicht so glücklich. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist, sondern das ist für die Menschen, die Jesus kennen und die völlig mit Gott in Verbindung leben, durch Jesus und seinen Heiligen Geist. Das sind die, die glückselig sind. Also das ist nicht jemand, der durch glückliche Umstände zufrieden wird, sondern auf Zeit und Ewigkeit völlig zufriedengestellt ist, indem er durch Christus und den Heiligen Geist in ihm Wohnung nimmt und ihn in seine ewige Gemeinschaft aufnimmt. Das sind glückselige Menschen. Deshalb bezeichnet Glückseligkeit den Zustand, in dem man zwar noch in der Welt, aber von ihr unabhängig ist. Man ist ganz von Gott abhängig, der schon jetzt und dann einmal endgültig allen Mangel ausfüllt und nicht von den Umständen. Also Gott, der all unseren Mangel ausfüllt. Das steckt alles in diesem einen Wort, Glückseligkeit. Halleluja. Und wir haben heute Morgen gehört von euch, die ihr getauft wurde, und auch alle anderen, die an Jesus Christus als ihren Retter und Erlöser glauben, die sind mit hineingenommen in diese Glückseligkeit, die völlig unabhängig ist von unseren Lebensumständen, sondern die daraus kommt, aus dieser festen Verbindung mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja gut, so viel zur Glückseligkeit. Ja, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Und dann steht da noch in Matthäus 5, Vers 10, glückselig zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und mir ist so klar geworden in letzter Zeit, diese Gerechtigkeit, immer wenn die Bibel von der Gerechtigkeit spricht, kannst du zu 90 oder sogar zu 100%, setz mal den Namen Jesus ein, da wo Gerechtigkeit steht. Glückselig zu preisen sind die, die nach Jesus hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Weil Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Und dann in 10 genauso, glückselig zu preisen sind die, die um Jesu Willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also wir stellen schon an den ersten beiden Versen fest, dass die Gerechtigkeit immer damit zu tun hat, was Jesus für uns getan hat. Das, was Jesus für uns am Kreuz sein Leben gegeben hat, damit wir frei sind von Strafe, von Schuld, dass wir wieder in Verbindung mit Gott, unserem Vater, leben können. Das ist alles das, was Jesus getan hat und was hier mit dem Wort Gerechtigkeit umschrieben ist. Also probiert es mal aus, wenn ihr die Bibel liest, gerade das Neue Testament, aber selbst im Alten Testament, schon als Hinweis auf Jesus, selbst da kann man Jesus einsetzen. Wenn Gerechtigkeit steht, das ist immer das, was Jesus für uns getan hat in unserem Stand vor Gott. Weil wir Menschen können vor Gott nicht gerecht sein. Wir Menschen haben Fehler gemacht und sind jeden Tag irgendwie schuldig geworden. Was weiß ich, wenn du morgens aufstehst, dann ist vielleicht noch alles gut, aber 5 Minuten später, die Kinder schreien, der Mann macht nicht, was man will, die Frau macht nicht, was man will. Und dann ist es schon vorbei mit dem, was wir können. Und dann sind wir schon wieder auf Jesus angewiesen. Genau, und in Matthäus 5, Vers 20 ist auch noch Bergpredigt, geht es noch weiter. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Aber das ist so, wenn ich anfange, so aus eigenem Ding heraus, ja, wenn ich jetzt lese, gerade auch in den ersten beiden Versen, Gerechtigkeit, wenn wir nochmal zurückgehen, nach der Gerechtigkeit hungern. Früher habe ich mich immer gefragt, was ist das jetzt so genau? Nach was habe ich denn jetzt, nach was muss ich mich denn jetzt ausstrecken? Was muss ich denn jetzt tun, ne, für Gerechtigkeit? Oder ist es jetzt, wenn ich jemandem über die Straßen helfe oder wenn ich bei meinem Chef sage, nein, ich lüge nicht? Oder wenn du deinen Kindern beibringst, gute Werke zu tun, ist das die Gerechtigkeit? Oder ist Gerechtigkeit, was vor Gericht passiert, wenn man jetzt vor Gericht irgendwie steht und der Richter spricht ein Urteil, hat man dann Gerechtigkeit? Also Gerechtigkeit ist, wenn man nicht auf Gott und auf Jesus schaut und auf das, was Jesus getan hat, ist es so ein undefinierter Begriff eigentlich, ne? Weil die Gerechtigkeit, die vor Gericht gilt, ist lange nicht die Gerechtigkeit, die unserem Empfinden entspricht und schon gar nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Weil aus Gottes Sicht gibt es nur schwarz oder weiß. Also gibt es nur entweder ich glaube an Gott und an Jesus, was er für mich getan hat, oder ich glaube es nicht. Ja, und so ist halt auch hier mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, das ist so, wenn wir ein bisschen aus unserer eigenen Gerechtigkeit herausleben, wenn ich entscheide, was gut, was böse ist, was ich möchte, was ich nicht möchte, wie ich mein Leben lebe oder wie andere ihr Leben zu leben haben, das ist so, dass man kennt zwar irgendwie das Wort Gottes, aber letztendlich ist es dann nur, da wird dann ganz genau geguckt, hat die denn jetzt 5-mal den Kopf in die Richtung oder 3-mal in die Richtung oder hat sie ihn zur richtigen Uhrzeit gebetet oder hast du die richtigen Worte benutzt, die Hände richtig gewaschen vorher, ne, die Corona-Maßnahmen eingehalten. Ja, also das ist so ein bisschen diese Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und auch da ist, das ist nicht die Gerechtigkeit Jesus. Selbst hier kannst du Jesus einsetzen. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes, wer ist die Gerechtigkeit Gottes? Amen. Halleluja. Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes und dem soll unser Leben entsprechen. Nicht dem, was Menschen sagen, nicht dem, was irgendwelche schlauen Leute oder dummen Leute oder überhaupt Menschen sagen, sondern einzig und allein dem, was Gottes Wesen entspricht, Jesus Christus. Ne? Wenn wir wissen wollen, wie Gerechtigkeit, dann müssen wir auf Jesus schauen. Es ist hier wieder genau dasselbe. Und logischerweise kommen wir, wenn wir nicht auf Jesus schauen, auch nicht ins Himmelreich, weil nur Menschen, die Jesus als ihren Retter und Erlöser angenommen haben, kommen in den Himmel, kommen in die Ewigkeit mit dem Vater. Ja, ganz kurz. Halleluja. Ja, und es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, immer noch bergpredigt. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Also wenn du nicht weißt, was zu tun ist, schau auf Jesus. Jesus ist schon für dich zur Gerechtigkeit geworden. Ja, wir haben von Gott, Gott hat Mose die 10 Gebote gegeben. In den 10 Geboten sind ganz viele Dinge. Wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht Ehe brechen, wir sollen nicht begehren, was anderen Menschen gehört, sondern wir sollen, ja, sollen davon frei sein. Und wenn wir das nicht machen, dann steht da auch was von Strafe, von Fluch, den das Gesetz nach sich zieht, wenn wir die Gesetze Gottes nicht einhalten. Und Gott hat das Gesetz deswegen gegeben, hat diese Regeln deswegen geschaffen. Einmal, weil es eigentlich gute Regeln sind für das Zusammenleben. Ne? Also man soll nicht Ehe brechen, ist eine gute Regel, ohne Frage. Nicht lügen, gute Regel. Ne? Keinen umbringen, auch eine gute Regel. Wir sollen Gott an erste Stelle setzen, auch eine gute Regel. Aber das Problem war, wir Menschen schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, sondern wir haben ständig wieder Probleme. Irgendwas ist, dass ich denke, okay, ich muss mich selbst versorgen oder ach, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, was denken die dann von mir? Oder dann, ne, es gibt so viele Gründe, warum man irgendwie das Gesetz gerade nicht einhält, auch wenn wir uns anstrengen. Wir können uns noch so viel Mühe geben. Jeder wird wütend, jeder wird zornig, jeder macht mal irgendwas. Wenn ich nicht stehlen darf, darf ich keinen, manchmal passiert es mir, ich decke im Büro einen Kugelschreiber ein und denke zu Hause, ach guck mal, du hast den Kugelschreiber ja noch. Hast du vergessen, wieder rauszutun. Und manchmal vergesse ich ihn auch wieder mit hinzunehmen. Dann habe ich ihn noch zu Hause. Weil irgendwie ist ja eh alles vermischt. Aber viel und dann hat man mal da einen Kugelschreiber, dafür nehme ich auch von zu Hause Papier. Aber wenn man es genau nimmt, dürfte ich es nicht tun. Also fängt es schon wieder an. Ich habe gegen ein Gebot verstoßen, ich bin schuldig geworden. Ja, du hast mit deinen Kindern irgendwas und verstößt gegen Gebot und wirst schuldig. Und in dem Moment, wenn wir schuldig werden, gibt es immer nur vor Gott eine Sache, die unsere Schuld wegnehmen kann. Und das ist das Opfer. Ein Opfer muss gebracht werden. In dem Fall, wenn ich schuldig bin, wäre das Opfer mein Tod. Ich müsste sterben, um diese Schuld wieder wegzunehmen, die auf meinem Leben ist. Also es muss immer irgendwie Blut fließen. In Verbindung mit Schuld muss immer eine Strafe kommen. Und die Strafe ist eigentlich immer am Ende, dass der sterben muss, der das Unrecht vollbracht hat. Also der Unrecht getan hat, muss am Ende sterben. Und da Gott nicht möchte, dass wir alle sterben. Deswegen hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt. Und dann gilt auch hier wieder, wir sollen nach dem Reich Gottes trachten und Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Also, wie trachte ich nach dem Reich Gottes, indem ich nach Jesus trachte? Wie trachte ich nach Jesus? Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, bezahlt hat. Nicht nur für meine Schuld, auch für meine Krankheit, auch für meine Lebensumstände, auch für meine Versorgung. Für alle diese Dinge ist Jesus für uns gestorben. Und so ist Jesus für unsere Gerechtigkeit geworden. Und wenn ich Gerechtigkeit brauche, dann erlange ich dem, indem ich bekenne, dass Jesus mein Herr ist. Also es fängt immer damit an, mit dem, was wir aussprechen. Ich kann anfangen auszusprechen, dass alles schlecht ist, dass meine Mitmenschen schlecht sind, mein Ehepartner schlecht ist, meine Kinder schlecht ist, meine Arbeit schlecht ist. Oder ich fange an zu bekennen, was Jesus für mich getan hat. Jesus, du hast all dieses Schlechte in meinem Leben getragen, hast es an Kreuz auf dich genommen, mit in deinen Tod hinein. Und ich kann mit dir auferstehen zu einem neuen Leben, zu ewigem Leben, zu einem Leben in der Fülle, Leben in der Versorgung, Leben in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Also wie trachten wir nach dem Reich Gottes, indem wir einfach nach Jesus trachten. Wir erkennen, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, da kommt das nochmal, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also in dem Moment, wenn wir nach Jesus trachten, ist nichts anderes als an ihn zu glauben. Wer nicht glaubt, ist unmöglich, Gott zu gefallen. Also es ist aber auch nicht schwer zu glauben. Wir denken immer, Glauben ist so eine Riesensache. Also Glauben, ich muss dann was weiß ich wie was tun und dann spricht die Bibel von einem Senfkorn und du denkst so, ich habe noch nicht mehr Glauben, so wie so ein kleines Senfkorn und das, wie soll das jemals reichen? Darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht, weil es geht einfach nur darum, dass wir erkennen, dass wir auf der einen Seite uns nicht selbst retten können und dass auf der anderen Seite Jesus uns schon gerettet hat. Dass Jesus gekommen ist, alles, was an Negativen in unserem Leben ist. Wenn ich sage, Jesus, ich glaube, dass du die Strafe für alles aufgenommen hast, was in meinem Leben schlecht war, alles, was in meinem schlecht war, hast du die Strafe auf dich genommen. Und ich sage, okay, ich glaube, dass von Jesus wurde bestraft, sein Blut ist geflossen, er ist gestorben für mich. Dann bin ich in der Freiheit, dann bin ich frei. Bin ich frei von Strafe? Das hört sich so wunderbar an, das ist für manche zu leicht. Manche sagen, aber es kann doch nicht so einfach sein. Doch, es ist so einfach. Probier es aus. Sag, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass du die Strafe, die ich verdient habe, stellvertretend auf dich genommen hast und dass ich wieder frei bin vor dem Vater und dass der Vater die Strafe an mir nicht mehr durchführt, dass keine Bestrafung für mich mehr da ist. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, warum Jesus in diese Welt gekommen ist und warum er am Kreuz gestorben ist, damit du und ich frei sind von Strafe, frei von Schuld. Und nicht nur jetzt. Das Gute ist, dass Jesus auch vorgesorgt hat. Wir denken manchmal, ja, das war jetzt bis zur Errettung, jetzt habe ich heute bekehrt, habe vielleicht noch so eine Lebensbeichte gemacht. Bei mir früher war das auch so, da hat man alles aufgeschrieben, was im Leben nicht in Ordnung war und hat es dann mit dem Pastor durchgesprochen und der Pastor hat eine Vergebung zugesprochen. Ist auch super, ist auch ganz wichtig, weil alles, was man mal ausgesprochen hat und laut bekannt hat, kann einen der Teufel auch nicht wieder wegnehmen, weil dann hat man einen Zeugen, dass man es bekannt hat. Aber das ist nur eine Sache davon. Jesus ist aber nicht nur für das in der Vergangenheit gestorben, sondern er hat direkt vorgesorgt. Er ist auch für das heute gestorben und für alles, was dir in Zukunft noch widerfährt. Und das ist ein Prozess, das muss man in sich, wie soll man sagen, auf der Zunge zergehen lassen. Das muss in unserem Kopf Realität werden. Also ich war früher so ein bisschen so ein Auf- und Ab-Christ. Jetzt war es gerade gut, dann war man gerettet, ne, alles wunderbar, Schuld bekannt, Jesus hat uns vergeben und dann ist irgendwas schiefgelaufen, dann fängst du wieder an und denkst, oh, und fühlst dich so schlecht und schuldig. Aber es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du an Christus, ich sage es jetzt nochmal, als deinen Erlöser und Retter glaubst, gibt es nichts mehr, was dich von Gott trennen kann. Gibt nichts, was noch zwischen dir und Gott, deinem Vater, steht. Ich habe letztens so einen schönen Satz gehört zu dem Wort Vater. Früher waren Gott viele Namen gegeben, aber im Neuen Testament ist uns ein neuer Name gegeben für Gott und das ist Vater. Papa, du darfst Gott deinen Papa nennen, du darfst Gott in allem, in jeder Lebenssituation, wenn Jesus dein Herr ist, ist Gott dein Papa und nichts anderes mehr. Er ist nicht mehr der Rächer, er ist auch nicht mehr der da so, wie wir früher gelernt haben, Gott sieht alles, ne? Gott sieht alles, aber er guckt nicht auf dich, um jeden dunklen Fleck zu sehen, sondern er guckt auf dich und er sieht Jesus in dir. Und er sieht Jesus und seinen Heiligen Geist in dir. Und wenn du das nicht hast, wenn du dir da nicht sicher bist, dann kannst du sofort oder auch nach dem Gottesdienst oder zu Hause, geh hin, lese es in der Bibel nach, was Jesus für dich getan hat und sag: Jesus, ich lade dich ein in mein Leben, du bist mein Erlöser. Gib dir alles, was schlecht gelaufen ist, alles, was mies war in meinem Leben, gebe ich dir und empfange jetzt von dir das ewige Leben, empfange von dir die Gerechtigkeit Gottes. Ja, also Jesus antwortet, sprach: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das Werk Gottes ist, dass wir an den glauben, den Gott gesandt hat, nämlich Jesus Christus. Und der Glaube an ihn ist nicht schwer, sondern der Glaube an ihn ist einfach eine Entscheidung. Gott sieht uns und wir geben Antworten und sagen: Ja, Herr. Ja, Herr, das möchte ich. Und ich bekenne für mich selber jeden Tag laut, mehrfach, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bin, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass er meine Sünden auf sich geladen hat, dass ich ihm dankbar dafür bin. Und wir brauchen das. Also wir müssen mit unserem Mund bekennen. Das ist ein wichtiger Schlüssel, dass wir das laut aussprechen, weil so wird es lebendig in uns. Der Glaube kommt vom Hören. Der Glaube in unserem Herz kommt vom Hören vom Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes laut aussprechen, wenn wir Bibelstellen über unsere Errettung laut aussprechen, wenn wir Bibelstellen über die Gerechtigkeit Gottes laut aussprechen, über das, was Jesus für uns getan hat, wenn wir das bekennen, dann wird es immer mehr auch zur Gewissheit in unserem Herzen. Und immer mehr nehmen diese Verdammnisgedanken und Unrechtgedanken werden weniger und weniger. Und irgendwann ist es feste Gewissheit in uns. Vielleicht geht es bei manchen schneller, bei mir war es ein Prozess. Und viele Sachen müssen wir auch erstmal hören, bevor wir es verstehen. Und so ist es halt wirklich wichtig, dass du täglich laut aussprichst, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bist. Jesus hat dir seine Gerechtigkeit verliehen durch seinen Tod am Kreuz. Wie gesagt, alles weggewaschen, alles bezahlt. Jesus ist alle Strafe auf sich genommen. Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, Römer 1, Vers 17, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das kommt immer wieder auf dasselbe zurück. Der Gerechte, wer war der Gerechte? Jesus. Und wenn wir an den Gerechten Jesus glauben, dann leben wir aus dem, was Jesus für uns getan hat. Wir leben aus dem, dass Jesus uns mit Gott versöhnt hat. Da ist nichts mehr, was zwischen uns und Gott steht. Und dadurch kann alles in unser Leben fließen, was Gott für uns vorbereitet hat. Alles, was Gott versprochen hat. Du kannst jede Verheißung, jede Bibelstelle in der Bibel nehmen, in der Gott uns etwas zugesagt hat. Die gilt jetzt für dich. Die gilt für dich, weil du der Gerechte bist und der Gerechte aus Glauben lebt. Der Gerechte lebt aus dem Glauben, was Jesus für uns getan hat. Der lebt nicht aus dem Glauben, oh, ich glaube, Gott schenkt mir ein neues Auto oder ich glaube, Gott schenkt mir dies oder das. Gott schenkt ganz viele Dinge, manchmal auch Autos und Häuser und alles Mögliche. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber das Erste, was damit gemeint ist, ist, dass wir aus dem leben, was Jesus für uns getan hat. Weil ansonsten sind wir tot. Die Sünde, die Folge der Sünde ist der Tod. Und wenn wir nicht aus dem leben, was Jesus für uns getan hat, nämlich die Sünde besiegt, für die Sünde bezahlt, dann leben wir aus dem eigenen. Und dann heißt es, da wo wir Fehler machen, da wo wir sündigen, ist die Folge der Tod. Kein Leben, sondern Tod. Und deswegen, so ist diese Bibelstelle zu verstehen, dass Gottes Gerechtigkeit darin offenbart wird, was Jesus für uns getan hat. Also Jesus wird offenbart aus Glauben zu Glauben. Und wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also nur dadurch, durch Jesus können wir leben. Weil alles andere, ein Leben ohne Jesus, ist automatisch ein Leben zum Tod, weil alle Fehler mit dem Tod bestraft werden. Und so ist Jesus der Schlüssel zum Leben. Jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Also das, worauf alle gewartet haben im Alten Testament, wenn du den ersten Teil der Bibel liest, das Alte Testament, da sind in jedem Buch gibt es Hinweise auf Jesus. Wenn du das mit offenen Augen liest, wirst du immer mehr feststellen, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, wie plötzlich, wo du sagst, Moment, was der Schreiber jetzt hier geschrieben hat, das hatte nichts mit der Situation damals zu tun, sondern es ist ein Bild auf Jesus, wenn schon von Gerechtigkeit gesprochen wird. Im Jesaja, also in jedem Brief der Bibel kannst du Jesus finden. Und das ganze Alte Testament ist ein Hinblick auf Jesus. Und so ist es hier nochmal eine Bestätigung im Römerbrief, wo drin steht, dass halt die Propheten, das Gesetz, alles hat schon auf Jesus hingewiesen. Und wir sind jetzt die, die darauf zurückschauen. Und deswegen sagt die Bibel auch, sind wir auch glücklich, weil wir sehen jetzt Dinge, die haben sich tausende von Jahren Menschen gewünscht zu sehen. Und wir sehen es heute, Jesus Christus als den auferstandenen König, der wiederkommt und uns zu sich holt. Ja, und in 22 geht es weiter, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Also die Gerechtigkeit Gottes ist durch den Glauben an Jesus Christus und die kommen alle zugute, die glauben. Und egal aus welchem Land du kommst, egal aus welcher Familie du kommst, egal was für eine Hautfarbe du hast, egal ob du reich bist oder arm bist, ne, das ist das, was hier gemeint ist, egal, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, es ist kein Problem, von wo du kommst. Wir sind alle eine Familie. Wir betonen es hier immer wieder. Wir sind alle Leib Gottes, egal aus welchem Land du kommst. Egal, was deine Eltern gemacht haben, egal, was deine Familie sagt, wenn du Christus angehörst, sind wir ein Leib. Da sind wir, gehören wir zusammen und Christus ist unser Haupt. Christus ist unser Kopf, der uns sagt, wo es lang geht. Ja, in 23 kommt das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle gesündigt und keiner von uns kann praktisch vor Gott bestehen ohne das Opfer von Jesus. Nur durch das Opfer von Jesus können wir in die Gegenwart Gottes kommen. Aber das Gute daran ist, dass Jesus ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Wenn wir das Opfer von Jesus anerkennen, dann ist auch nichts mehr, was noch zwischen uns und Gott stehen kann. Jesus hat vollkommen bezahlt, einen vollkommenen Preis. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also Gott schenkt uns diese Erlösung. Wenn ich sage, Gott, ich kann nicht mehr kommen in mein Leben, sei du der Herr in meinem Leben, dann sagt er ja, sofort. Ich komme und ich rette dich aus allem Bösen heraus. Ich rette dich vor jeder Strafe. Stell dir vor, egal was du tust, es ist keine Strafe mehr für dich da. Egal, was noch Schlechtes in deinem Leben passiert, es ist keine Strafe mehr. Nichts mehr, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Perfekt, oder? Halleluja. Ja, keine Strafe mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist, wenn irgendwas schief läuft, wenn du irgendwie was hast, dann und dein Kopf fängt an irgendwie und sagt dir, ja, das war jetzt aber nichts und Gott, der kann dich gar nicht lieben. Das stimmt nicht. Gott hat dich schon geliebt. Der hat dich schon alle Zeit geliebt und er hat vorgesorgt. Also ich habe es vorhin schon mal angefangen damit. Gott hat dann nicht aufgehört, jetzt bei der Erlösung aufgehört zu denken oder so und hat dann gesagt so, naja, ich erlöse ihn und dann muss er gucken, wie er klarkommt. Sondern nein, er hat vorgesorgt für jede Schuld, für jedes, alles, was in Zukunft noch an Negativen in deinem Leben passiert, jeder Fehler, der dir passiert. Jesus hat dafür bezahlt. Jesus hat am Kreuz den Preis dafür bezahlt und es gibt keinen Preis mehr. Das ist dieses Gebot, das ist sogar bei deutschen Gerichten so, dass nicht einer für dieselbe Sache zweimal bestraft werden kann oder zwei verschiedene für eine Sache bestraft werden können. Es kann für eine Straftat nur einer bestraft werden. Und in dem Fall ist Jesus der Bestrafte. Jesus wurde für jede meiner Straftaten bestraft. Und deswegen bin ich vor Gott frei davon, wenn ich auf Jesus vertraue. Wenn ich Jesus glaube, dass er das für mich getan hat, bin ich vor Gott frei. Ja, das ist Römer 3, Vers 25. Ihn, also Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Ein für allemal. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und wie gesagt, das ist kein anstrengender Glaube, das ist kein, ich muss jetzt irgendwie, nein, es ist ein vertrauender Glaube. Es ist einfach, ich sage, Jesus, ich kann nicht, du hast es getan, ich glaube dir und das reicht aus. Ich muss nichts mehr dazu tun. Ich muss mich nicht anstrengen, ich muss nicht irgendwas Besonderes machen. Ich muss einfach auf das vertrauen, was Jesus getan hat und das reicht. Das ist genug, um mit unserem Leben vor Gott in Gerechtigkeit zu stehen. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte. Er hat gerecht gehandelt, indem er Jesus für alles bestraft hat. Jesus hat alle Strafe dieser Welt auf sich genommen. Also nicht nur unsere, sondern von jedem Menschen auf dieser Welt. Aber es kommt halt erst zum Tragen für den Einzelnen, wenn er im Glauben an Jesus, wenn er Jesus anerkennt als seinen Herrn und Erlöser. Dann kommt das alles zum Tragen. Aber er hat jetzt schon für alles bezahlt. Jetzt schon für alles bezahlt. Und das ist gute Nachricht. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Halleluja. Ja, Jesus, wir danken dir, Herr, dass du unsere Gerechtigkeit bist, Herr. Und ich danke dir, dass du alles vollbracht hast am Kreuz, Herr. Dass es keine Strafe mehr gibt für die, die dir vertrauen, Herr. Und dass es auch keine Krankheit gibt. Halleluja, du hast auch Krankheit getragen, Herr. Du möchtest, dass alle gesund sind, Herr. Wir sehen nicht immer, dass alle gesund sind, Herr. Aber du bist gekommen in diese Welt, hast Krankheit, Strafe, Sünde auf dich geladen, den Fluch auf dich geladen, hast das Gesetz auf dich geladen, dass wir frei sind davon und dass deine Gnade uns in alle Wahrheit führt und dass deine Gnade uns, wie sagt die Bibel, in Zucht nimmt. Deine Gnade lehrt uns, ein gutes Leben vor Gott zu führen, indem wir in allem auf Jesus schauen, indem wir in allem auf dich schauen, indem wir in allem deine Vergebung empfangen und auch es weitergeben. So wie wir Vergebung empfangen, geben wir Vergebung weiter. So wie wir Gnade empfangen, geben wir Gnade weiter. Und so verändert sich auch unser Leben. Das Leben verändert sich nicht, indem wir sagen, da hast du einen Fehler gemacht und das muss besser werden und immer noch auf Fehler schauen, sondern das Leben verändert sich, indem wir wissen, was Jesus für uns getan hat. In dem Moment, wenn Jesus dein Leben geworden ist und deine Gerechtigkeit geworden ist, in dem Moment fällt diese Macht der Sünde, diese Macht, die Sünde über uns hat, immer wieder dieselben Fehler zu machen und so. Das fällt von uns ab. Ich selber erlebe es gerade in meinem eigenen Leben, wie Gott einem das wegnimmt, dieses sich selbst versorgen. Also oft ist es so, dass, ich habe es schon öfter gesagt, die meisten Sünden kommen daraus, dass man sich selbst versorgen möchte. Ach, mir geht's nicht gut, jetzt brauche ich aber. Jetzt muss ich aber dies machen, jetzt muss ich aber das machen, jetzt muss ich mir irgendwas verschaffen, dass es mir besser geht. Oder ich kann hingehen und kann sagen, Gott, mir geht's nicht gut, aber du bist mein Versorger. Du sorgst dafür, dass das, was jetzt hier gerade schlecht läuft, dass es sich verändert Und in dem Moment, wenn ich die Verantwortung von mir wieder an Jesus abgebe und Jesus sage, du bist meine Gerechtigkeit, du hast für alles vorgesorgt, und dann kann der Segen Gottes wieder in unser Leben fließen. Aber in dem Moment, wo ich anfange, mich selber zu versorgen, mir selber Dinge zu nehmen oder selber zu entscheiden, was ich jetzt gerade brauche, bin ich sofort von der Versorgung Gottes gekappt. Also das schneidet einfach die Versorgung Gottes ab. Nicht, dass Gott uns so nicht mehr liebt. Gott liebt dich und Gott liebt mich. Aber er kann sich in unserem Leben nicht so ausbreiten, wie er das gerne möchte. Er kann uns einfach nicht so versorgen, wie er das gerne möchte. Wie er sagt, guck mal, ich habe alles für dich. Ihr kennt die Geschichte von dem verlorenen Sohn und dem Bruder. Der eine ist weggegangen und hat alles ausgegeben, hat alles verprasst, und der andere ist zu Hause geblieben, hat immer geschuftet und hat gearbeitet, hat alles versucht richtig zu machen, hat sich angestrengt und war nachher beleidigt, weil als der Verlorene, der gegangen ist und alles ausgegeben hat, alles weggegeben hat, als der zurückgekommen ist und Gott hat nicht gesagt, wo kommst du her, und jetzt musst du erstmal ein halbes Jahr im Schweinestall arbeiten und musst jetzt erstmal wieder beweisen, dass du jetzt wirklich mein Sohn bist, und du musst jetzt erstmal alles wieder gut machen. Und dann, nein, er ist gekommen, hat ihm einen Ring gegeben, hat ihm einen Kuss gegeben, hat ihm neue Schuhe gegeben, hat eine Party gefeiert. So ist unser Vater im Himmel. So ist unser Vater im Himmel. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Vater, ich habe Mist gebaut, dann ist er treu und gerecht und sagt, komm her. Jesus ist schon dafür gestorben. Jesus hat schon alles bezahlt. Es ist schon alles gemacht. Wir wollen eine Party feiern. Es ist schön, dass du zu mir gekommen bist. Gott sagt, es ist schön, dass du zu mir gekommen bist mit deinem Fehler, mit deiner Schuld. Ich habe schon bezahlt. Ich habe schon alles weggemacht. Während du noch gedacht hast, du bist schuld, und während du noch gedacht hast, du hast Fehler gemacht, hat Gott schon alles weggemacht. Er hat schon, ja, du denkst noch, Gott hat es schon erledigt, weil er hat es schon vor 2000 Jahren erledigt, und nicht nur für uns jetzt, sondern auch für die, die vorher schon gelebt haben. Halleluja. Ja, Amen. Amen. Ja, also wenn das jemand möchte, wenn jemand Gott noch nicht so kennt, wie ich es jetzt gesagt habe, dann komm und wir beten zusammen und wir bekennen Gott, dass er der Herr ist und dass er unser Erlöser und unser Retter ist. Und er möchte wirklich in unserem Leben für Ordnung sorgen, und er möchte, dass unser Leben gelingt, und er möchte, dass wir im Frieden leben, in innerer Ruhe. Wenn du noch keinen Frieden hast, dann komm, dann beten wir dafür, dass du den Frieden Gottes empfängst. Das war das Erste, was ich empfangen habe, als ich Jesus eingeladen habe, war sein Frieden. Das war so schön. Es ist so schön, Gottes Frieden zu haben. Ja, Halleluja.